Hey Leute, mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt. Deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Damit kommen wir dann auch schon zum heutigen Fall. Das Verschwinden von Chris Kremers und Lisanne Frohn ist heute vielleicht einer der bekanntesten und meistdiskutierten vermissten Fälle überhaupt. Zwei junge Frauen, die sich nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium auf eine Reise ans andere Ende der Welt machen und nie wieder zurückkehren. Auch ich habe schon ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit ein Video zu diesem Fall hochgeladen. Bis heute beschäftigt er mich wie kaum ein anderer. Und genau deshalb möchten wir mit dem heutigen Video noch einmal in den Fall einsteigen. Und zwar so umfangreich wie möglich, mit neuen Ansätzen und Theorien. Auch wenn ihr den Fall schon kennen solltet, wird es sich lohnen, dieses Video vollständig anzusehen. Denn es gibt einige neue Details, die Raum für neue Annahmen und Spekulationen schaffen. In den nächsten Minuten begeben wir uns gemeinsam mit Chris und Lisanne auf ihre letzte Reise und versuchen nachzuvollziehen, was den beiden jungen Touristinnen im Dschungel von Panama zugestoßen sein könnte und weshalb nie mehr als ein paar Knochen, fragwürdige Telefondaten und verstörende Bilder von ihnen gefunden werden konnten. Anfang der 2010er Jahre wird es für junge Menschen immer üblicher, die Welt zu erkunden und auf ausgedehnte Reisen zu gehen. Auch Chris Kremers und Lisanne Frohn aus den Niederlanden möchten sich 2014 nach ihrem abgeschlossenen Studium mit einer großen Reise belohnen. Für die beiden jungen Frauen soll es ins südamerikanische Panama gehen. Das Land winkt mit zahlreichen Nationalparks, großen Urwaldgebieten und endlosen Sandstränden. Noch dazu ist Panama als Reiseziel recht budgetfreundlich. Für die beiden Freundinnen Chris und Lisanne ist die Destination Panama also eigentlich perfekt. Chris wurde 1992 geboren und ist zum Zeitpunkt der Reise 21 Jahre alt. 2013 schloss sie ihr Studium in Cultural and Social Education an der Universität in Utrecht ab. Ihr war klar, dass sie danach gern ins Ausland gehen und etwas von der Welt sehen wollte. Außerdem hatte sie vor, nach ihrer Rückkehr noch Kunstgeschichte zu studieren. Lisanne ist ein Jahr älter als Chris und hat ebenfalls gerade ihr Studium abgeschlossen. Sie hat in Deventer den Studiengang Applied Psychology belegt. Chris und Lisanne lernten sich während der Arbeit in einem Café namens In den kleinen Hub in Amersfoort kennen. Beide kommen ursprünglich von dort und ziehen nach ihrem Studium zurück dorthin, um in dem Café zu jobben und etwas Geld anzusparen. Die beiden wohnen auch zusammen in einer Wohngemeinschaft. Chris war vorher schon einmal in Peru, Lisanne allerdings hatte noch nie eine große Reise unternommen. Die beiden arbeiten 6 Monate gemeinsam und sparen ihr Geld für den Trip, der 6 Wochen lang dauern soll. Die Reise soll aber mehr als nur ein Urlaub an der panamaischen Küste werden. Chris und Lisanne möchten vor Ort humanitäre Hilfe leisten und erkundigen sich nach Organisationen und Institutionen, die ihnen die Arbeit mit Kindern vor Ort ermöglichen. Und am 15. März 2014 ist es soweit. Zunächst fliegen die beiden jungen Frauen von Amsterdam über Houston nach Costa Rica, ehe sie mit dem Bus nach Panama weiterreisen und in der Provinz Bocas del Toro ankommen. Von dort geht es für die beiden auf eine der vielen Inseln vor der Küste Panamas, wo Chris und Lisanne sich ein wenig einleben und beginnen, Spanisch zu lernen. Am 29. März reisen die beiden nach etwa 2 Wochen Aufenthalt weiter nach Boquete, einer kleinen Stadt in der Nähe der Grenze zu Costa Rica. Obwohl nur etwa 15.000 Menschen in Boquete leben, wird die Region für Touristen immer beliebter. Es gibt zahlreiche Wanderwege in der abwechslungsreichen Landschaft, Kaffeeplantagen und 2 Sprachschulen. Über eine Reiseagentur haben Chris und Lisanne dort eine Gastfamilie gefunden, bei der sie wohnen können. Chris und Lisanne haben dort ein eigenes Zimmer und sogar einen eigenen Eingang. Die beiden haben geplant, bei der nahegelegenen Schule auszuhelfen. Auch das hatte die Reiseagentur für die beiden organisiert. Doch als die beiden zum vereinbarten Termin an der Schule auftauchen, werden sie abgewiesen. Der Schulleiter wird später sagen, die beiden jungen Frauen hätten kaum Spanisch gesprochen und wären auch darüber hinaus nicht an der Schule gebraucht worden. Die Planung von Chris und Lisanne ist nun also hinfällig. Beide sind sehr enttäuscht darüber, denn sie bekommen wohl keine richtige Begründung dafür, was bei der Planung schiefgegangen ist. Anstelle eines Arbeitsalltags haben die beiden nun also eine Menge Freizeit, um die Gegend zu erkunden. Am 1. April möchten die beiden eine Wanderung unternehmen und den El Pianista Trail in der Nähe von Phuket begehen. Inklusive des Hin- und Rückwegs beläuft sich die Route auf etwa 8 Kilometer. Nach 3 Kilometern gibt es einen Aussichtspunkt. Die Route ist bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt und gilt gemeinhin als ungefährlich. Zumindest bis zum 1. April 2014. Denn an diesem Tag werden Chris Kremers und Lisanne Frohn nicht vom Pianista Trail zurückkehren. Am 1. April möchten Lisanne und Chris also zur Wanderung auf dem El Pianista Trail aufbrechen. Ein Taxifahrer namens Leonardo Arthur G. wird später aussagen, er habe die beiden gegen 13.40 Uhr am Startpunkt des Wanderweges abgesetzt. Allerdings widerspricht die Kamera, die die beiden dabei hatten, der Aussage von Leonardo. Die Bilder, die Chris und Lisanne damit gemacht haben, haben nämlich einen Zeitstempel. Und dieser legt nahe, dass die beiden schon um etwa 11:30 auf dem Wanderweg angekommen sind. Neben der Digitalkamera haben die beiden Frauen einen Rucksack dabei, etwas Wasser in einer oder zwei Flaschen, sowie ihre Handys. Chris besitzt ein iPhone 4, Lisanne ein Samsung Galaxy S3. Am Anfang des Trails befinden sich noch ein paar Häuser, ehe der Weg in den Dschungel mündet. Schon dort werden Chris und Lisanne laut einem niederländischen Medium von Anwohnern angesprochen und darauf hingewiesen, die Wanderung lieber nicht allein zu bestreiten. Wovor genau die Anwohner die beiden gewarnt haben sollen, ist nicht bekannt. Eine Anwohnerin namens Martina bestätigt, Chris und Lisanne auf ihrem Weg gesehen zu haben, während sie selbst in ihrem Garten gearbeitet habe. Die beiden seien allein gewesen. Auch andere Anwohner geben an, die beiden Touristinnen auf ihrem Weg zum Gipfel des El Mirador auf dem El Pianista Trail gesehen zu haben. Die Route soll etwa 3 Stunden dauern und eignet sich auch für weniger erfahrene Wanderer. Ebenfalls am Beginn des Wanderweges befindet sich ein Restaurant namens Il Pianista, das bei Wanderern sehr beliebt ist. Der Besitzer des Il Pianista sagt aus, Chris und Lisanne hätten seinen Hund, einen sibirischen Husky namens Azul, mit auf die Wanderung genommen. Der Hund habe Touristen oft auf dem Trail begleitet. Normalerweise jedoch auch auf dem Rückweg. Doch Azul sei am späten Nachmittag allein zurück zum Restaurant gekommen. Chris und Lisanne seien jedoch nicht wieder aufgetaucht. Außer der Aussage des Restaurantbesitzers gibt es aber keinen Beleg dafür, dass Lisanne und Chris Azul wirklich mitgenommen haben. Wir wissen aufgrund von Fotodateien, die auf Lisannes Kamera gefunden wurden, dass Lisanne und Chris gegen 13 Uhr den Gipfel des El Mirador erreicht und dort eine gute Viertelstunde verbracht haben müssen. Die beiden Touristinnen genießen die Aussicht und machen einige Fotos. Um 13.14 Uhr wird über Lisannes Samsung-Handy Google Maps aufgerufen. Doch es wird angenommen, dass die beiden nicht den El Pianista Trail zurückgegangen sind. Hätten sie das getan, hätten sie gegen etwa 15 Uhr wieder zurück am Startpunkt sein können. Stattdessen gilt es auf Basis weiterer Fotos als gesichert, dass die beiden den Gipfel herunter tiefer in den Dschungel gelaufen sind. Was danach geschehen ist, weiß bis heute leider niemand. Fest steht aber zweifelsfrei. Die beiden Niederländerinnen kehren am 1. April nicht von ihrer Wanderung zurück. Gegenüber einer niederländischen Zeitung soll die Gastmutter Miriam gesagt haben, es sei recht normal, dass junge ausländische Touristen auch mal über Nacht fortbleiben würden. Deshalb habe sie die Abwesenheit von Chris und Lisanne am 1. April nicht weiter hinterfragt. Zumal die beiden ja einen eigenen Eingang haben und somit auch von ihrer Gastmutter ungesehen kommen und gehen können. Daher habe Miriam am 2. April dann wie gewohnt das Frühstück serviert und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Eigentlich hatten Lisanne und Chris am 2. April eine Verabredung. Um 8 Uhr morgens hätten sie sich mit dem Reiseguide Feliciano González treffen wollen, um eine Kaffeeplantage zu besichtigen. Lisanne und Chris seien Feliciano laut seiner Aussage am Morgen des 1. April flüchtig in der Sprachschule über den Weg gelaufen. Sie hätten aber nicht miteinander gesprochen, sondern einander nur aus der Ferne gegrüßt. Später am 1. April habe er einen Anruf der Sprachschule erhalten, die für Lisanne und Chris den Ausflug mit Feliciano vereinbarte. Am 2. April hätten Chris und Lisanne sich dann um 8 Uhr morgens mit Feliciano vor der Sprachschule treffen sollen. Auch eine deutsche Touristin namens Eileen ist für die Tour angemeldet. Während diese vereinbart um 8 Uhr vor der Schule auf Feliciano trifft, tauchen Chris und Lisanne nicht auf. Und nachdem die beiden nicht aufgetaucht sind, will Feliciano Miriam kontaktiert und sich nach den beiden erkundigt haben. Feliciano und die Gastmutter der beiden Niederländerinnen sind miteinander befreundet, weshalb er auch ihre Kontaktdaten hat. Am Telefon habe Miriam Feliciano erzählt, dass im Garten des Hauses ein Zweitschlüssel versteckt sei und ihn gebeten, nach dem Mädchen zu sehen. Feliciano sei daraufhin gemeinsam mit Aileen zu Miriams Haus gegangen. Dort hätten Feliciano und Aileen das immer noch unberührte Frühstück vorgefunden und danach das Gästezimmer aufgesucht. Doch auch dort sind Chris und Lisanne nicht zu finden. Spätestens jetzt ist also klar, irgendetwas muss passiert sein. Als Chris und Lisanne auch am frühen Abend des 2. April weder zu Hause noch an der Sprachschule aufgetaucht sind, informieren Aileen und Feliciano die Polizei. Woraufhin am darauffolgenden Tag, den 3. April, eine groß angelegte Suchaktion gestartet wird. In dem verschlafenen Örtchen Boquette ist von nun an nichts mehr so, wie es einmal war. Helikopter kreisen auf der Suche nach Lisanne und Chris über den El Pianista Trail. Die Polizei und Freiwillige suchen die umliegenden Gebiete ab und Suchhunde versuchen, Spuren aufzunehmen. Außerdem werden Plakate aufgehängt und Flyer verteilt. Die Suche wird aber leider durch den Start der Regensaison in Panama ausgebremst. Insbesondere im Dschungelgebiet ist die Suche durch den Regen noch härter als ohnehin schon. Dennoch läuft ein Suchteam innerhalb der ersten Wochen nach dem Verschwinden der beiden jungen Frauen den El Pianista Trail sowie den Weg den Berg herunter zweimal ab. Von Chris und Lisanne findet man dabei jedoch nicht die geringste Spur. Keine Abdrücke, keine Gegenstände oder Kleidungsstücke. Am 5. April befindet sich in den Akten eine Aussage eines deutschen Touristen. Markus M. gibt an, er habe laute Hilfeschreie einer Frau gehört und zwei Männer hinter einem Gebüsch sitzen sehen. Daraufhin sei er in Panik weggerannt und habe die Polizei verständigt. Die Gegend wird abgesucht, doch außer Markus' Wasserflasche, die er vor Schreck fallen gelassen hat, wird dort nichts gefunden. Auch die Familien von Lisanne und Chris haben seit dem 1. April kein Lebenszeichen mehr von ihren Töchtern bekommen. Daraufhin fliegen sie am 6. April gemeinsam mit niederländischen Ermittlern nach Panama, um die Suche vor Ort unterstützen zu können. Die Familien setzen sogar eine Belohnung von zunächst 30.000, später sogar 40.000 Dollar aus, wenn jemand beim Auffinden der beiden jungen Frauen helfen kann. Doch von Lisanne und Chris fehlt weiterhin jede Spur. Laut den Aussagen einiger Mitglieder der Suchtrupps hätte man die Gegend derart akribisch abgesucht, dass man nahezu sicher sein könne, dass Chris und Lisanne sich nicht länger im Dschungel von Boquete befänden. Auch Feliciano, der Tourguide, mit dem Chris und Lisanne verabredet waren, unterstützt die Suche. In einem Interview sagt er: "Mit diesen Suchmaßnahmen hätten sie längst gefunden werden müssen. Meiner Meinung nach hätte es nicht länger als eine Woche gedauert, sie zu finden, wenn sie wirklich einen Unfall hatten, trotz aller Schwierigkeiten. Sie hätten einen Unfall haben können oder hätten von wilden Tieren attackiert worden sein können, aber dann hätten wir irgendwo umherkreisende Geier gesehen und hätten sie gefunden. Oder wenigstens ein paar ihrer Sachen, was auch immer. Aber wir hätten etwas gefunden. Ich finde es verdächtigt. Irgendjemand muss hier irgendetwas Ungutes im Schilde führen." Bereits am 14. April wird die offizielle Suche nach Lisanne Frohn und Chris Kremers von Seiten der Behörden ergebnislos eingestellt. Nur etwa zwei Wochen, nachdem sie zu ihrer letzten Wanderung aufgebrochen sind. Mittlerweile ist es der 12. Juni 2014. Mehr als 10 Wochen sind seit dem Verschwinden von Chris Kremers und Lisanne Frohn vergangen. Am Ufer des Shanginola-Flusses, nahe des kleinen Dorfes Alto Romero, findet eine Anwohnerin einen Rucksack, den sie bei dem Chef ihres Mannes abgibt. Der Chef ist ein Tourguide namens José González. Es ist der Bruder von Feliciano González. Dieser wiederum gibt ihn an die Polizei weiter. Und tatsächlich handelt es sich um den Rucksack von Chris Kremers und Lisanne Frohn. Die Polizei geht zunächst davon aus, dass der Rucksack vom Gipfel des Wanderweges, den Chris und Lisanne bestreiten wollten, in den Fluss gefallen und dann hinunter in die Nähe von Alto Romero gespült worden sein könnte. Doch diese Theorie kann die Polizei bei der näheren Betrachtung des Rucksacks wieder ad acta legen. Denn die Gegenstände im Rucksack sind nahezu unbeschädigt und auch von außen ist der Rucksack trotz einiger Schlammspuren noch in einem guten Zustand. Und das, obwohl er sich zu diesem Zeitpunkt gut 10 Wochen lang im Dschungel befunden haben muss. Mitten in der Regenzeit wohlgemerkt. Die Finderin gibt darüber hinaus an, die Stelle einen Tag vor ihrem Fund ebenfalls passiert zu haben. Jedoch habe der Rucksack zu diesem Zeitpunkt noch nicht dort gelegen. In dem Rucksack befinden sich folgende Gegenstände: 2 Paar Sonnenbrillen, etwa 88 Dollar Bargeld, Lisans Pass, eine Wasserflasche, zwei BHs, zwei Muscheln, Lisans Kamera und die Handys von Chris und Lisanne. Die Handys sollen sich in Plastiktüten befunden haben. Die technischen Gegenstände in den Rucksäcken befinden sich in einem guten Zustand. Auch das spricht gegen die Annahme, der Rucksack könnte den Fluss hinuntergetrieben sein. Außerdem könnte dies sogar ein Indiz dafür sein, dass der Rucksack an einem wirklich trockenen Ort, zum Beispiel in einem Gebäude oder zumindest unter einem Dach, aufbewahrt worden sein könnte. Denn in den vorigen Wochen hat es in der Gegend sehr stark geregnet. Einzig Chris' iPhone 4 hat einen Wasserschaden, der später aber behoben werden kann, sodass alle Daten gesichert werden können. Genaueres dazu erzähle ich gleich im nächsten Kapitel. Der Rucksack wird natürlich akribisch auf Spuren untersucht. Und tatsächlich können 13 DNA-Spuren sichergestellt werden. Diese gehören jedoch nicht zu Chris und Lisanne, sondern zu mindestens zwei anderen verschiedenen Frauen und einem Mann. In der DNA-Datenbank ist ein Abgleich erfolglos. Man vermutet, dass die Witterungsbedingungen die Spuren von Chris und Lisanne vom Rucksack verwischt haben könnten. Die nicht identifizierten DNA-Spuren könnten eventuell von der Finderin und den Ermittlern stammen. Näheres zu den DNA-Spuren ist leider nicht bekannt. Neben den DNA-Spuren findet man 34 verschiedene Fingerabdrücke und Teilabdrücke auf dem Rucksack, 13 auf der Rucksackoberfläche, 12 auf den Handys und der Kamera und 6 unterschiedliche Teilabdrücke befinden sich auf den BHs. Die Teilabdrücke lassen sich nicht mehr rekonstruieren. Auch an dieser Stelle ist unklar, ob und wie viele Fingerabdrücke auf das Ermittlerteam zurückzuführen sein könnten. Denn es sei noch einmal daran erinnert, dass sich dieser Fall in Panama abspielt und sich die Bedingungen der Spurensicherung dort massiv von unseren unterscheiden. So sollen die Ermittler beispielsweise kaum Handschuhe getragen haben, was die hohe Anzahl der verschiedenen Fingerabdrücke wieder in ein anderes Licht drückt. Der Fund des Rucksacks bringt nun also nicht wie erhofft Klarheit, sondern noch viele neue Fragen mit sich. In einem Interview mit einem niederländischen Fernsehsender sagt ein lokaler Tourguide: Der Fluss, an dem ihre Habseligkeiten gefunden wurden, ist von hier, dem Gipfel des Mirador, ungefähr 2 Tage entfernt. Wenn man den Weg kennt. Wenn nicht, dann, ich weiß nicht, was passiert sein könnte. Es ist ein etwas schwieriges Gebiet, um zu laufen. Viel Schlamm, auf dem man ausrutschen könnte, viele Gräben und Flüsse. In diesem Gelände könnte alles Mögliche passieren. Wie kann der Rucksack sich nach mehreren Wochen im regnerischen Dschungel in solch einem guten Zustand befinden? Weshalb taucht er von einem auf den anderen Tag am Ufer des Shanginola auf? Und weshalb sind alle Gegenstände im Rucksack, abgesehen von kleineren Wasserschäden, in solch einem guten Zustand? Nicht einmal die Sonnenbrillen sind zerbrochen und die Displays der technischen Geräte sind nicht beschädigt. Wie bereits erwähnt, können die Daten auf den Handys und auf der Kamera wiederhergestellt werden. Und diese lassen Schreckliches vermuten. Mit der Untersuchung der Handys von Chris und Lisanne wird klar, die beiden müssen versucht haben, Hilfe zu holen. Wofür auch immer. Schon am 1. April, also dem Tag der Wanderung, wird über das iPhone 4 um 16.39 Uhr 112 angerufen. Ihr habt richtig gehört, die 112. Das ist auch in den Niederlanden, der Heimat von Lisanne und Chris, die Notrufnummer, nicht aber in Panama. Die Nummer funktioniert aber auch dort. Wählt man sie an, wird man zum panamaischen Notdienst weitergeleitet. Vorausgesetzt, man kommt durch. Doch das Signal im Dschungel scheint nicht gut genug zu sein, denn die Verbindung kann nicht hergestellt werden. Dennoch wird 12 Minuten später, um 16.51 Uhr, auch über das Samsung Galaxy die 112 angewählt. Auch dieser Anruf kommt nicht durch. Etwa 3 Stunden vor diesen beiden Anrufen wurde mit Lisans Kamera das letzte Foto des Ausflugs aufgenommen. Innerhalb dieser 3 Stunden muss also irgendetwas passiert sein. Und es wird nicht bei diesen beiden Notrufen bleiben. Doch zunächst werden beide Telefone etwa 1 Stunde nach den 112-Anrufen ausgeschaltet. Was könnte Chris und Lisanne dazu verleitet haben, jeweils den Notruf zu wählen? Und warum folgen auf diese beiden Versuche zunächst keine weiteren? Wenn man wirklich dringend Hilfe brauchen würde, sagen wir, weil einer der beiden sich schwer verletzt oder die beiden sich so verirrt hätten, dass sie den Weg zurück nicht mehr finden würden, würde man dann nicht immer und immer wieder versuchen, eine Verbindung herzustellen? Am Morgen des 2. April schalten Lisanne und Chris ihre Telefone immer wieder ein und versuchen in den ersten Stunden des Tages insgesamt 4-mal den Notruf anzuwählen. Nie kann eine Verbindung hergestellt werden. Auch am Morgen des 3. April wird über das Handy von Chris versucht, den Notruf anzurufen. Diesmal allerdings die 911. Zu diesem Zeitpunkt ist der Akku von Lisannes Samsung-Handy beinahe leer. Dennoch war es die ganze Nacht über eingeschaltet. Nach dem 3. April unternehmen Chris und Lisanne keinen Anrufversuch mehr. Und das, obwohl der Akku von Chris' Handy zu diesem Zeitpunkt noch zu 40% geladen ist. Immer wieder wird im Laufe der nächsten Tage das Telefon an- und wieder ausgeschaltet. In dieser Übersicht ist zu sehen, dass das iPhone von Chris zwischen dem 4. und dem 6. April zweimal täglich um beinahe dieselbe Uhrzeit gecheckt wird. Dass so etwas zweimal passiert, könnte ein Zufall sein. Aber gleich jeweils zweimal an drei verschiedenen Tagen? Und weshalb wird nach dem 3. April nicht noch einmal versucht, den Notruf anzuwählen? Eventuell könnte die geringe Anzahl der Versuche dafür sprechen, dass Chris und Lisanne sich nur in einem sehr kleinen Radius bewegen konnten. Vielleicht hätten sie also direkt erkennen können, dass weitere Anrufversuche aufgrund des geringen Signals nur wenig Erfolgsaussichten haben und darum nur jeweils am 2. und 3. April morgens Versuche getätigt, ehe sie daraufhin nur hin und wieder das Signal gecheckt hätten, um Akku zu sparen. Andererseits stellt sich die Frage, weshalb sie nicht versucht haben, eine SMS an ihre Familien oder ihre Gastmutter abzuschicken. Ein SMS wäre automatisch versendet worden, sobald sie einige Sekunden lang Empfang gehabt hätten. Doch weder in ihrem SMS-Ausgang noch in ihren Handy-Notizen haben Chris und Lisanne einen Text hinterlassen. Ein weiteres nennenswertes Detail hinsichtlich der Handys trägt sich am 5. April zu. Am Morgen dieses Tages, dem 5. für Chris und Lisanne im Dschungel, wird Chris' PIN-Code zum letzten Mal korrekt in ihr iPhone eingegeben. Es wird noch weitere Tage danach immer wieder angeschaltet. Doch ihr PIN-Code wird entweder gar nicht oder falsch eingegeben. Wenn man ein Handy einschaltet, kann man auch ohne einen PIN-Code einzugeben sehen, wie viel Empfang man gerade hat und wie hoch der Akkustand noch ist. Auch das könnte also zum weiteren Einsparen des Akkus dienen. Es könnte aber auch bedeuten, dass eine andere Person als Chris versucht hat, ihr Handy zu benutzen, weil Chris es entweder verloren hatte oder nicht mehr am Leben war. Es könnte also entweder Chris selbst gewesen sein, die Akku sparen wollte, Lisanne, weil Chris nicht mehr ansprechbar war, in dem Versuch, irgendwie Kontakt zur Außenwelt herzustellen, oder eine dritte Person, die das Handy an sich genommen hatte. Gegen 9 Uhr morgens am 11. April, 10 Tage nach der Wanderung der beiden Touristinnen, wird Chris' iPhone zum letzten Mal eingeschaltet. Es wird kein Anrufversuch unternommen und der PIN-Code wird nicht eingegeben. Das Handy bleibt etwa eine Stunde eingeschaltet und wird dann wieder abgeschaltet. Zum letzten Mal. Danach wird das Handy nicht noch einmal eingeschaltet. Ähnlich viel Stoff für Theorien und Ermittlungsansätze bietet die Digitalkamera von Lisanne, die ebenfalls im Rucksack gefunden wird. Denn darauf befinden sich insgesamt 133 Aufnahmen der Panama-Reise. Unter anderem auch von der Wanderung auf dem El Pianista Trail, während der Lisanne und Chris verschwunden sind. Um die Sicherung der Daten genauer zu erklären. Auf einer Digitalkamera werden neben den Fotos selbst auch Metadaten wie die Uhrzeit der Aufnahme gespeichert. Außerdem werden die Bilder numerisch sortiert. Das heißt, das erste auf der Kamera gespeicherte Bild ist Bild Nummer 1, das zweite Bild 2 und so weiter. Auf den Bildern vom 1. April, dem Tag, an dem die Wanderung startete, wirkten die beiden Frauen sehr ausgelassen. Ein um 11.18 Uhr aufgenommenes Bild zeigt Chris auf einer Brücke. Danach gibt es mehrere Landschaftsaufnahmen, Fotos von Lisanne vor dem Mirador sowie ein gemeinsames Selfie. Der Weg der beiden Niederländerinnen, den El Pianista Trail hinauf, ist somit ziemlich gut dokumentiert. Die Bilder 496 bis 498 zeigen Chris und Lisanne um 13.01 Uhr am Gipfel des El Mirador, dem Aussichtspunkt des Wanderweges. Tatsächlich sind die beiden dort also angekommen und sehen weiterhin sehr fröhlich aus. Beide lachen in die Kamera. Bis 13.15 Uhr folgen einige weitere Fotos der beiden, aufgenommen sowohl mit der Digitalkamera als auch mit den Handys. Sie zeigen sowohl Chris und Lisanne selbst als auch die Umgebung. Auf Basis dessen, was auf den Fotos zu sehen ist, geht man davon aus, dass alle Fotos bis 13.15 Uhr auf dem Gipfel des Mirador aufgenommen wurden. Um 13.20 Uhr wird dann mit der Digitalkamera wieder ein Foto von einem Teil des Wanderweges gemacht. Lisanne und Chris haben also etwa eine Viertelstunde auf dem Gipfel des Mirador verweilt und sind dann den Rückweg angetreten. Erwähnenswert ist, dass auf keinem der Fotos der Hund Azul zu sehen ist, den die beiden Frauen laut der Aussage des Restaurantbesitzers mitgenommen haben sollen. Da Chris und Lisanne sowohl sich selbst gegenseitig als auch gemeinsam fotografieren, ist es sehr auffällig, dass nicht auch der Hund abgelichtet wurde. Also sollte er dabei gewesen sein. Das letzte Bild des 1. April ist das Bild mit der Nummer 508, das um 13.54 Uhr aufgenommen wurde. Es wird erst Tage später mit dem Bild 510 weitergehen. Doch das Bild 509 fehlt. Es wurde von der Kamera gelöscht. Die Ermittler versuchen, das Bild wiederherzustellen. Doch ohne Erfolg. Es befinden sich also keinerlei Metadaten des Bildes mehr auf der Speicherkarte der Kamera. Die niederländischen Behörden gehen deshalb davon aus, dass dieses Bild nicht nur händisch von der Kamera, sondern vielmehr über einen Computer gelöscht wurde. Sie stellen die These auf, die Kamera müsse an einen Computer angeschlossen worden sein, über den das Bild dann gelöscht wurde. Das würde bedeuten, jemand müsste die Kamera an sich genommen und an einen Ort gebracht haben, an dem es einen Computer gibt, über diesen das Bild gelöscht und dann die Kamera zurück in den Rucksack von Lisanne und Chris getan haben. Nach dem gelöschten Foto, beziehungsweise nach dem Foto 508 am 1. April, wird eine Zeit lang zunächst nicht mit der Kamera fotografiert. Erst am 8. April geht es mit den Aufnahmen weiter und sie sind deutlich rätselhafter als zuvor. Eine Woche nach dem vorerst letzten Foto auf der Digitalkamera gibt es 100 Fotos mit den Nummern 510 bis 609, aufgenommen in der Nacht und mit Blitz. Die Fotos von Nummer 510 bis 594 werden zwischen 1.29 Uhr und 1.58 Uhr lokaler Zeit aufgenommen. Teilweise liegen zwischen ihnen laut den Metadaten nur wenige Sekunden. Besonders sticht das Foto 550 heraus. Es zeigt einen Zweig, an dessen Enden rote Plastiktüten geknotet wurden. Auf einem anderen Foto meinen einige, ein SOS-Zeichen erkennen zu können, das aus kleinen Kartenschnipseln auf einen Stein gelegt worden sein könnte. Eines der bekanntesten Fotos ist das Bild 580, aufgenommen um 1.49 Uhr. Es zeigt mutmaßlich den Hinterkopf von Chris. Einige meinen, Blut an Chris' Kopf erkennen zu können. Was die Theorie nähren würde, Chris hätte einen Unfall gehabt und Lisanne hätte daraufhin erfolglos versucht, Chris' Handy zu entsperren, um Hilfe zu holen. Andere wiederum meinen, Chris sei auf diesem Foto nicht von hinten, sondern von vorne zu sehen und ihre Haare würden lediglich über ihrem Gesicht hängen. Am unteren rechten Rand sei ihr rot-weißes Trägertop zu erkennen. Es ist nicht klar zu erkennen, ob es wirklich Chris ist, die auf dem Foto zu sehen ist und in welchem Zustand sie bei der Aufnahme ist. Es fällt jedoch auf, dass das Haar auf dem Foto sehr sauber aussieht. Wenn das Foto wirklich Chris zeigt, müsste sie zu diesem Zeitpunkt immerhin eine Woche im Dschungel verbracht haben. Doch das Haar wirkt beinahe, als sei es gerade frisch gewaschen worden. Das könnte darauf hindeuten, dass die beiden sich in einem geschützten Raum, etwa in einer Höhle, aufgehalten haben könnten. Doch diese Möglichkeit wurde von den Behörden leider nicht weiter verfolgt. Auch zwischen den Fotos 595 bis 608 liegen teilweise nur wenige Minuten, ehe um 4.10 Uhr mit 609 das letzte Foto mit der Digitalkamera aufgenommen wird. Beinahe 40 Minuten nach Foto 607. Die Fotos sind alle so dunkel, dass man kaum etwas auf ihnen erkennen kann. Die weißen Punkte auf ihnen könnten Regentropfen sein, die vom Blitzlicht der Kamera reflektiert werden. Doch was faszinierend ist, auf keinem dieser Fotos sind eindeutig Chris oder Lisanne zu sehen. Warum haben sich Chris und Lisanne oder eine der beiden dazu entschieden, diese Fotos aufzunehmen? Auffällig ist, dass viele Bilder mit Blitz in der stockdunklen Nacht aufgenommen wurden. Vielleicht wäre es möglich, dass Chris und Lisanne den Blitz als eine Art Taschenlampe benutzt haben, um ihre Umgebung wenigstens für den Bruchteil einer Sekunde erkennen zu können. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die beiden versuchten, auf sich aufmerksam zu machen und deshalb mit Blitzlicht in den Himmel fotografierten. Trotzdem bleibt dann aber noch die Frage, weshalb 7 Tage lang überhaupt keine Bilder entstanden sind und warum die Serie der Nachtfotos so abrupt aufhört, wie sie begonnen hat. Denn auf der Speicherkarte wäre Platz für weitere Bilder gewesen. Am 18. Juni findet Feliciano González gemeinsam mit Mitgliedern des Stammes der Ngobi hinter einem Baum etwas. Wir erinnern uns, Feliciano ist der Mann, mit dem Chris und Lisanne am 2. April für die Besichtigung der Kaffeeplantage verabredet waren. Er findet einen Schuh. In diesem Schuh steckt ein abgetrennter Fuß. Daneben liegt ein Beckenknochen, der fast in zwei Hälften zerbrochen ist. Der Fuß stammt von Lisanne Frohn, der Beckenknochen von Chris Kremers. Es ist nun also traurige Gewissheit. Die beiden jungen Niederländerinnen haben die Wanderung am El Pianista Trail nicht überlebt. Der abgetrennte Fuß von Lisanne wird forensisch untersucht. Laut den Ermittlern sei der Bruch auffällig sauber. Gleichzeitig gibt es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand den Fuß abgeschnitten oder abgehackt haben könnte. Auch gibt es keine Spuren von Tierzähnen oder Krallen. In verschiedenen Quellen liest man immer wieder, ihr Mittelfußknochen sei mehrfach gebrochen. So, als sei sie aus einer gewissen Höhe abgesprungen, wäre falsch aufgekommen und hätte sich daraufhin den Bruch zugezogen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass etwas sehr Schweres auf den Knochen gefallen oder draufgeschlagen wurde. Doch als Journalisten 2022 für einen Podcast den Autopsiebericht noch einmal auswerten lassen, ist darin nichts von einem Bruch des Fußes zu lesen. Eventuell ist diese Information also nicht richtig und wurde einfach unbegründet immer wieder rezipiert. Am 22. Juni 2014 wird ein weiterer Fund gemeldet. Etwa 2 bis 3 Kilometer vom Fundort des Rucksacks entfernt werden die Jeans-Shorts von Chris gefunden. Zu dem Auffinden gibt es mehrere widersprüchliche Angaben. In einigen Berichten heißt es, die Hose habe feinsäuberlich gefaltet auf einem Felsen neben einem Fluss gelegen. Der Finder der Hose selbst soll angegeben haben, die Hose im Fluss treibend gefunden zu haben. In der Ermittlungsakte wiederum heißt es, die Hose sei auf einem Zweig gefunden worden, der über dem Fluss hing. Welche Version davon stimmt, weiß man leider nicht. Einen weiteren Fund gibt es am 3. August am Ufer des Flusses. Man findet Schädelteile und Rippenknochen. Laut ersten Medienberichten gehören diese aber nicht zu Chris oder Lisanne, sondern zu Einheimischen. Am 15. August wird jedoch bekannt gegeben, dass der gefundene Rippenknochen zu Chris Kremers gehört. Die anderen menschlichen Überreste stammen laut des Buches Lost in the Jungle – The Mysterious Disappearance of Chris Kremers and Lisanne Frohn in Panama von einem Kind, einem Mann und Tieren. Chris Rippenknochen weist eine Besonderheit auf. Er ist so weiß, dass man denken könnte, er wäre gebleicht worden. Insbesondere im Vergleich zum Beckenknochen, der eine ganz andere, für einen Verwesungsprozess normalere Farbe aufzeigt. Die Färbung könnte theoretisch auch durch permanente Sonneneinstrahlung oder die Beschaffenheit des Erdbodens verursacht worden sein. Aber dass der Knochen durch das Sonnenlicht derart verblasst ist, dürfte unwahrscheinlich sein. Denn es war ja Regenzeit und somit gab es weniger Sonnenstunden. Als mögliche Ursache für die auffällige Farbe des Knochens bleibt also entweder der Erdboden vor Ort, oder dass der Knochen von jemandem mit Bleichmittel behandelt wurde. Auch am 29. August wird ein Knochenfund gemeldet. Direkt neben dem Rio Culebre werden Überreste des Beines von Lisanne gefunden. Teilweise sollen noch Haut- und Gewebereste an den Knochen zu finden gewesen sein. Laut einiger Quellen, unter anderem der ältesten panamaischen Zeitung La Estrella, stoßen die Ermittler vor Ort auf ein weiteres verstörendes Indiz: menschliche Haut. Laut den Quellen sei diese gerichtsmedizinisch untersucht worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich um Haut des Oberschenkels von Lisanne gehandelt habe. Die Hautfetzen seien staub- oder erdbedeckt gewesen und hätten erste Verwesungsanzeichen gezeigt. Aus diesem Grund soll der untersuchende Gerichtsmediziner gegenüber der La Estrella ausgesagt haben, die Hautfetzen hätten an einem kühlen, dunklen Ort gelagert werden müssen, um auch mehr als 4 Monate nach dem Verschwinden und mutmaßlich auch nach dem Tod der jungen Frauen in diesem Zustand zu sein. Das bereits angesprochene Buch Lost in the Jungle allerdings widerspricht diesen Quellen und behauptet, bei der gefundenen Haut handele es sich um Tierhaut. Eine Journalistin habe lediglich versucht, die Story aufzubauschen und noch dramatischer erscheinen zu lassen, als sie ohnehin schon ist. Auch der Fundort der Überreste von Chris und Lisanne wirft Fragen auf, denn die Leichenteile werden an unterschiedlichen Orten gefunden. Sie sind über das Dschungelgebiet verstreut. Mit den wenigen Überresten der beiden jungen Frauen ist eine Feststellung der Todesursache leider nicht möglich. Denn essentielle Körperteile wie die Schädel oder Torsos von Chris und Lisanne sind bis heute nicht aufgetaucht. Die panamaischen Behörden gehen bis heute davon aus, dass Chris und Lisanne infolge eines Unfalls verstorben sind. Sie seien in einen Fluss geraten und hätten durch die starke Strömung und die heftigen Regenfälle keine Chance gehabt, lebend wieder rauszukommen. In Panama regnet es in der Regenperiode sehr viel in sehr kurzer Zeit. Dadurch schwellen die Flüsse an und entwickeln eine starke Strömung. Es ist durchaus möglich, dass man in einen Fluss fällt und darin umkommt. Die Strömung sei wohl so stark, dass sie einen Menschen buchstäblich zerreißen könne. Auch sei es normal, dass eine Leiche sich im warmen, feuchten Klima des Dschungels nach einiger Zeit zersetzen würde, was die Stückelung der Körper von Chris und Lisanne erklären würde. Auch die zuständige Staatsanwältin Bethsaida Pitti wird von einer panamaischen Zeitung wie folgt zitiert. Es wäre unverantwortlich, ohne Grund zu sagen, die Mädchen seien ermordet worden. Ich kann nicht sagen, dass sie getötet wurden. Darüber hinaus ist es ja ein weit verbreiteter Überlebenstipp, nach Gewässern zu suchen, wenn man sich verirrt hat. Chris und Lisanne könnten also theoretisch den Plan gefasst haben, dem Fluss zu folgen, bis sie auf Menschen treffen würden. Dabei könnten sie von heftigen Regenfällen überrascht worden und in den Fluss geraten sein. Doch wenn die beiden wirklich verunglückt wären, würde noch immer eine Erklärung für die merkwürdigen Handyaktivitäten und die mysteriösen Nachtfotos fehlen. Wir wissen, dass Chris und Lisanne schon am Nachmittag des 1. April erste Notrufe absetzen wollten. Um diese Uhrzeit war es noch hell draußen. Ist es möglich, dass die beiden vom Rückweg ihrer Wanderung bewusst oder unbewusst abgekommen waren und sich verirrt hatten? Die beiden sind ja nicht den El Pianista Trail zurückgelaufen, sondern über den Gipfel des Mirador tiefer in den Dschungel hinein. Vielleicht wollten sie nur kurz die nähere Umgebung erkunden und haben dabei die Orientierung verloren. Das könnte zumindest den versuchten Hilferuf erklären. Als sie bemerkt hatten, dass die Notrufe nicht durchgingen, könnten sie sich dazu entschieden haben, bei einbrechender Dunkelheit an Ort und Stelle zu bleiben, um am nächsten Tag weiterzugehen. Daraufhin könnte sich ihre Unruhe und daher auch die Frequenz ihrer Notrufe verstärkt haben. Wichtig ist bei den Theorien rund um den Unfall und das Verlaufen von Chris und Lisanne zu erwähnen, der La Pianista Trail selbst gilt als ungefährlich. Natürlich kann jeder Wanderweg unter bestimmten Witterungsbedingungen zur Gefahr werden. Doch der Trail ist ohne Guide begehbar. Jeder Tourist kann ihn unangemeldet und uneingeschränkt begehen. Der Weg führt an Häusern und Feldern vorbei, wird hier und da enger und etwas unebener, aber es bleibt ein normaler Weg für Wanderung und Spaziergänge. Einige Experten äußerten sogar, es sei unmöglich, sich auf diesem Weg zu verlaufen, auch wenn man keine erfahrene Wanderin ist. Auch die Eltern von Chris sind den Trail gemeinsam mit dem Guide Feliciano González entlanggelaufen, um die Theorien rund um den Tod ihrer Töchter besser nachvollziehen zu können. Und sie sind sich einig. Chris und Lisanne hätten nur in einer Schleife zurücklaufen müssen. Ganz einfach. Der Rucksack und ihre sterblichen Überreste werden jedoch nördlich des Mirador gefunden, in der entgegengesetzten Richtung. Möglicherweise haben sie sich also nie auf den Rückweg des El Pianista Trail begeben, sondern haben abwärts des Mirador die Orientierung verloren. Die Theorien, die Mädchen hätten einen Unfall gehabt oder hätten sich verlaufen, sind recht plausibel. Sie würden allerdings die angesprochenen Anrufe und Fotoaufnahmen nur bedingt erklären. Bis heute sind nicht nur Hobbydetektive im Internet der Meinung, Chris und Lisannes Tod sei kein Unfall gewesen. Für den bereits erwähnten Podcast Lost in Panama interviewen Journalisten 2022 den Forensiker, der die Autopsie an den Überresten von Chris und Lisanne durchgeführt hat. Seine Identität bleibt auf seinen Wunsch hin anonym. Denn er glaubt, dass der Tod von Chris und Lisanne kein Unfall war, wie die panamaischen Behörden es deklariert haben. Er sagt aber auch, dass es weder für einen Mord noch für einen Unfall Beweise gibt. Es sei schlichtweg zu wenig von den Körpern von Lisanne und Chris erhalten. Doch es gibt einige Anhaltspunkte, die bis heute für Furore sorgen. In vielen Quellen wird immer wieder ein Fall zum Vergleich herangezogen. 2017 verlor eine 17-jährige Deutsche während einer Wanderung ihre Gruppe und verirrte sich allein im Dschungel. Auch dieser Fall trug sich in Panama zu, allerdings einige Stunden von dem Gebiet, in dem Chris und Lisanne verschwanden, entfernt. Die 17-Jährige schaffte es, 3 Tage lang eigenständig im Dschungel zu überleben, ehe sie auf eine Männergruppe traf. Die Männer behaupteten, zu einem Suchtrupp zu gehören, der nach ihr gesucht habe. Doch anstatt ihr zu helfen, brachten die Männer die junge Frau in ihre Gewalt und missbrauchten sie über Tage hinweg. Aber wie durch ein Wunder konnte die Touristin sich befreien und die Täter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Dieser Fall ist für viele Hobbydetektive und Theoretiker ein Beispiel dafür, was in ähnlicher Form auch mit Chris und Lisanne passiert sein könnte. Eventuell haben die beiden Niederländerinnen sich wirklich verlaufen. Durch die Kameraaufnahmen und mutmaßlich auch durch die ersten Telefonversuche könnte man schlussfolgern, dass Lisanne und Chris noch Tage nach ihrem Verschwinden am Leben waren. Erst am 5. April kann der SIM-PIN-Code nicht mehr richtig in Chris' Handy eingegeben werden. Vielleicht hat jemand die beiden Touristinnen nach einigen Tagen im Dschungel gefunden, sie aber nicht gerettet, sondern ein Verbrechen an ihnen begangen. Vorweg sei gesagt, sobald Theorien oder Annahmen reale Personen mit einbeziehen, ist Vorsicht geboten. Insbesondere da Chris und Lisannes Verschwinden offiziell nicht als ungeklärter Mord gilt und es nie offiziell Verdächtige gegeben hat. Wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, fällt auf, dass eine Person immer wieder auftaucht. Feliciano González. Bei ihm sind Chris und Lisanne für den 2. April für einen Ausflug angemeldet. Und als die beiden nicht erscheinen, ist es Feliciano, der sie als vermisst meldet. Bei Felicianos Bruder wird der Rucksack von Chris und Lisanne abgegeben. Und Feliciano findet Lisannes Fuß und Chris Beckenknochen. Auch am Anfang der Suche hat er sich sehr rege beteiligt. Er hat Suchtrupps zusammengestellt und navigiert und auch zahlreiche Interviews gegeben. Aber es ist gar nicht so verwunderlich, dass jemand in diesem Fall immer und immer wieder auftaucht. Immerhin sind Chris und Lisanne in einer Kleinstadt verschwunden. Bouquet hat gerade einmal 15.000 Einwohner. Feliciano ist durch seinen Job als Tourguide nicht nur gut mit den Anwohnern vernetzt, sondern kennt sich auch im Dschungel und auf dem El Pianista Trail hervorragend aus. Noch dazu hat er Kenntnisse in mehreren Fremdsprachen. Dass er Journalisten und Behörden gleichermaßen als Anlaufpunkt für Auskünfte dient, ist also nur logisch. Dennoch gibt es ein paar Menschen, die Feliciano seine Gutmütigkeit nicht abkaufen. Besonders deutlich wird das in dem bereits erwähnten Podcast Lost in Panama, für den Investigativjournalisten das Verschwinden von Chris und Lisanne 2022 noch einmal neu aufgerollt haben. Als das Team vor Ort in Bouquet ermittelt und mit Anwohnern spricht, erzählt eine dort lebende Frau den Journalisten, Feliciano habe ihr direkt nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne gesagt, sie solle nicht über die beiden sprechen und niemandem Auskunft geben. Diese Frau ist Martina, die damals bestätigt hat, Chris und Lisanne am 1. April auf dem El Pianista Trail von ihrem Garten aus beobachtet zu haben. Im Podcast wird es so dargestellt, als habe Feliciano Martina gedroht und als habe sie regelrecht Angst vor ihm. Feliciano wird von den Journalisten für ein Interview angefragt, doch er hat Vorbehalte gegen eines der Teammitglieder, das in der Vergangenheit über den Fall und Felicianos Rolle in ihm berichtet hat. Feliciano soll mit seiner Darstellung in den vorangegangenen Berichten so unzufrieden sein, dass er für den Podcast nicht interviewt werden möchte. Stattdessen spricht das Team mit einem Bekannten von Feliciano, der in Bouquet lebt. Dieser erzählt von Felicianos Sohn Henry González. Der sei ein netter, junger Kerl, solange er nicht betrunken sei. Wenn er es ist, sei er aggressiv. Und Henry sei am 30. März gemeinsam mit Freunden sowie Chris und Lisanne in einer Diskothek in Bouquet gesehen worden seien. Also 2 Tage, bevor die beiden Touristinnen ihre Wanderung unternommen haben. Weiter gibt eine anonyme Quelle an, Chris hätte von einem Freund von Henry González Marihuana kaufen wollen. Auch hätten Chris und Lisanne am 31. März eine Hausparty besucht, die Henry und Freunde von ihm ebenfalls besucht hätten. Chris und Lisanne seien von einem jungen Mann namens Osman V. dabei gesehen worden, wie sie mit Henry und 3 weiteren Männern aus seinem Umfeld in einem roten Pickup-Truck gesessen hätten. José, Edwin und Cuevo. Die 4 jungen Männer seien eine Art Bande. Ein ehemaliger panamaischer Ermittler des Falls, der anonym bleiben möchte, berichtet ebenfalls von einer Party mit der Bande, die Chris und Lisanne besucht haben soll. Diese Angaben hätte eine Quelle damals der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Doch in den Polizeiakten findet sich kein einziger Hinweis auf die besagte Party. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass der Podcast die einzige Quelle für diese neuen Anhaltspunkte ist. Wir wissen nicht genau, in welchem Verhältnis der Informationsgeber wirklich mit Henry und Feliciano steht. Mit anderen Worten, ob jemand Henry und Feliciano eine Beteiligung am Tod von Chris und Lisanne anhängen möchte, oder ob an diesen Angaben wirklich etwas dran ist. Dazu kommt, dass Chris und Lisanne während ihres Aufenthalts in Panama beide Tagebuch geführt haben. Und keine der beiden schreibt etwas über eine Hausparty, den Kauf von Marihuana oder ein Aufeinandertreffen mit Henry und seinen Freunden, wohingegen sie von anderen Reisebekanntschaften schreiben. Doch wenn man das größere Bild betrachtet, das von Bouquet nach dem Verschwinden von Chris Kremers und Lisanne Frohn, können einige Puzzlestücke scheinbar zusammengeführt werden. Nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne gibt es in Bouquet eine Reihe von Todesfällen, die im Zuge des Falls immer wieder erwähnt werden. Nur wenige Tage nach dem Verschwinden der Niederländerin wird am 5. April Osman V. tot aufgefunden. Er wird in einem Fluss gefunden, soll jedoch eine unerklärliche Kopfverletzung gehabt haben. Osman ist derjenige, der Chris und Lisanne laut der anonymen Quelle mit den vier Männern in einem Pickup-Truck gesehen haben will. Ein Jahr später stirbt Ende März 2015 einer der Männer, die sich laut Osman in dem Auto befunden haben sollen, José M. Er wird von einem Auto überfahren. Der Fahrer kann nicht gefasst werden. Und es wird nur noch gruseliger. Auch der Taxifahrer namens Leonardo Arturo G., der Lisanne und Chris zum El Pianista Trail gefahren hatte, wird im März 2015 tot aufgefunden. Er wird mit dem Gesicht nach unten in einem flachen Fluss gefunden. Innerhalb eines Jahres sind also drei Männer, die in irgendeiner Form mit Chris und Lisanne zusammenhängen sollen, tot. Der Taxifahrer, der sie zum Trail brachte, ein Mann, mit dem sie neben drei weiteren gesehen worden sein sollen, und Osman V., der diese Beobachtung gemacht haben soll. Im Rahmen des Podcasts spricht erstmals die Mutter von Osman, Margarita V., öffentlich über den Tod ihres Sohnes. Sie bringt die Gruppe von Henry Gonzales mit Osmans Tod in Verbindung und auch mit dem Tod von Chris und Lisanne. Schon kurz nach dem Verschwinden der beiden jungen Frauen hätte Osman Margarita erzählt, er hätte Ärger mit der Bande um Henry Gonzales. Osman habe ihr erzählt, die Bande habe ihn mit dem Tod bedroht, sollte er darüber reden, die Männer gemeinsam mit Chris und Lisanne gesehen zu haben. Weiter gibt Margarita an, José habe sich nach Osmans Tod an sie gewandt. Zur Erinnerung, José ist einer der vier Männer, die Margaritas Sohn mit Chris und Lisanne gesehen haben will. José habe Margarita gestanden, dass die Bande etwas mit Osmans Tod zu tun habe. Er habe gesagt, Osman sei zum Fluss gelockt und dort hinterrücks mit einem Stein erschlagen worden. Das würde auch die ominöse Kopfverletzung erklären, die Osman V. hatte. Nur kurze Zeit später nach dem Gespräch zwischen José und Margarita sei José dann überfahren worden. Laut Margaritas Schilderung, die sie von José übertragen bekommen haben will, hätten Chris und Lisanne die Bande um Henry, José, Edwin und Cuevo am 1. April während ihrer Wanderung getroffen. Die jungen Männer hätten Chris und Lisanne versprochen, ihnen einen weiteren Aussichtspunkt zu zeigen, sie anstelle dessen aber zum Haus von Cuevo und Palo Alto geführt. Dort hätten die Männer ihnen Alkohol gegeben und die jungen Frauen bedrängt. Henry habe Chris angefasst, woraufhin diese ihn geschlagen haben. Daraufhin sei Henry auf Chris losgegangen und habe mit seinen Fäusten auf sie eingeschlagen. Als Lisanne sich in das Handgemenge eingemischt habe, hätten die jungen Männer beide Frauen erschlagen und danach missbraucht. Die Leichen von Chris und Lisanne hätten die Männer daraufhin in Müllsäcken unter einem Mangobaum vergraben. Einige Wochen später aber einzelne Leichenteile im Dschungel verstreut, um es so aussehen zu lassen, als seien Lisanne und Chris bei einem Unglück ums Leben gekommen. Die fehlgeschlagenen Notrufe sowie die rätselhaften Kamerafotos seien ebenfalls ein Ablenkungsmanöver der Bande gewesen, um den Anschein aufrechtzuerhalten, Chris und Lisanne seien beim Wandern vom Weg abgekommen und seien schließlich im Dschungel gestorben. Diese Version der Geschehnisse ist nicht nur voller schwerer Anschuldigungen, sondern auch ziemlich harter Tobak. Kann eine Gruppe von Anfang 20-Jähriger wirklich so abgebrüht sein, dieses nahezu perfekte Verbrechen derart kurzfristig zu planen und durchzuführen? Neben dieser Frage fällt noch ein weiteres Detail auf, das nicht ganz stimmig ist. Margarita erzählt unter anderem explizit, Lisannes Fuß sei mit einem Werkzeug abgetrennt worden. Laut der Autopsie wurden aber gar keine Spuren einer Waffe an Lisannes Fußknochen gefunden. Darüber hinaus gab es ja am 1. April bereits jeweils einen Notruf von Chris und Lisannes Handy. Selbst auf dem kürzesten Weg braucht man vom El Mirador bis zum Haus von Cuevo und Palo Alto mindestens 3 Stunden. Wenn die beiden gegen 13.15 Uhr den Gipfel des Mirador verlassen haben, um 16.39 Uhr aber schon den Notruf von Cuevos Haus aus anwählen müssen, muss die Gruppe sich auf dem Weg extrem beeilt haben und die Lage bei Cuevo sehr schnell eskaliert sein. Oder es ist nie so passiert. Und es ergibt sich natürlich noch eine weitere Frage. Kann es wirklich sein, dass die kleine Gruppe niemandem in Palo Alto aufgefallen ist? An dieser Stelle muss noch einmal verdeutlicht werden, dass Margaritas Äußerungen von niemandem gestützt werden können. Sie will das alles von José erfahren haben, der an den Geschehnissen des 1. April beteiligt gewesen sein soll. Doch José wurde während eines Unfalls mit Fahrerflucht getötet, sodass ihn niemand mehr zu dieser Angelegenheit befragen kann. Margaritas Sohn Osman, der Chris und Lisanne gemeinsam mit José, Henry González und Cuevo und Edwin gesehen haben und so die Verbindung zwischen der Bande und den ermordeten Mädchen gekannt haben soll, ist ebenfalls tot. Seine offizielle Todesursache ist Ertrinken. Diese Aussagen sind nirgendwo polizeilich festgehalten, da Margarita erst 2022 mit den Journalisten des Lost in Panama Podcasts darüber spricht. Und Margarita gibt eben auch nur das wieder, was sie von Osman und José erfahren haben will. In anderen Worten, die Theorie klingt zunächst vielversprechend. Es handelt sich letztendlich aber um Hörensagen. Nichts ist belegt. Niemand weiß, ob das, was Margarita erzählt, wirklich der Wahrheit entspricht. Allerdings fährt das Podcast-Team tatsächlich zu dem Haus von Cuevo und Palo Alto und erkennt dort ein signifikantes Detail aus Margaritas Erzählungen wieder. Ein Mangobaum in seinem Garten. Unter einem solchen sollen die jungen Männer Chris und Lisanne laut ihrer Aussage zunächst begraben haben. Außerdem gibt es einen Schleichweg vom El Mirador nach Palo Alto, der durch den Dschungel führt. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde man dort niemanden begegnen. Und damit wäre die Frage beantwortet, wie es sein kann, dass niemand sie in Palo Alto gesehen hat. Sie hätten einfach diesen Schleichweg benutzt. Und zu guter Letzt, es gibt in der Nähe des Hauses von Cuevo keinen Handyempfang, wodurch die fehlgeschlagenen Notrufe einfach gefälscht worden sein könnten. Ein anderer Einwohner von Boquete erzählt den Journalisten eine ähnliche Variante. Mitglieder der Bande hätten Chris und Lisanne in ihre Gewalt gebracht und ermordet. Ebenso seien sie für den Tod von Osman, José und Leonardo verantwortlich. Allerdings seien Chris und Lisanne nicht im Haus von Cuevo, sondern in einem Haus, das Feliciano gehört, ermordet worden. Man merkt, in Boquete gibt es zahlreiche Gerüchte um den Tod der beiden jungen Niederländerinnen. In den Polizeiakten findet sich die Information, dass ein anonymer Informant 2014 den Hinweis gegeben haben soll, José, der Margarita seine Beteiligung am Tod von Chris und Lisanne gestanden haben soll, könnte Informationen über den Verbleib der beiden haben. José wurde daraufhin befragt und soll gegenüber der Polizei gesagt haben, Henry González hätte vielleicht etwas mit dem Tod der Touristinnen zu tun. José hätte Henry erst 6 Tage nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne wieder in der Gegend um Boquete gesehen. Auf Nachfrage habe Henry gesagt, er sei in dieser Zeit auf der Farm seines Vaters Feliciano gewesen. Weiter wurde in diese Richtung aber nicht ermittelt. Das Podcast-Team möchte gerne mit der Staatsanwältin Pitti über das Thema sprechen. Doch diese würde nur gegen eine Bezahlung im Podcast auftreten wollen. Das Journalistenteam hatte sogar Kontakt mit einem Mann, der für Cuevos Familie gearbeitet haben und bei der Vertuschung des mutmaßlichen Verbrechens geholfen haben soll. Es war ein Gesprächstermin mit diesem Mann vereinbart, doch er machte kurzerhand einen Rückzieher und erschien nicht. Die Theorien um Feliciano und die Bande mögen in Teilen schlüssig klingen und ein Hoffnungsschimmer dafür sein, dass Lisanne und Chris postum doch noch Gerechtigkeit widerfahren kann. Doch nicht nur bei den Opfern. Auch bei den Menschen in Boquete handelt es sich um reale Personen. Und solange es keine handfesten Anschuldigungen oder Beweise gibt, gelten auch sie als unschuldig. Damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Einmal mehr kann ich euch keine definitive Antwort darauf geben, was Chris Kremers und Lisanne Frohn zugestoßen ist. Doch ich hoffe, euch einen guten Überblick über den Fall und ein paar Denkanstöße für eure eigenen Theorien gegeben zu haben. Was glaubt ihr, könnte den beiden jungen Frauen passiert sein? Hatten sie einfach großes Pech, indem sie sich verirrten, einen Unfall hatten oder nach Tagen allein im Dschungel vor Erschöpfung starben? Oder denkt ihr, es gibt eine oder mehrere Personen, die den beiden Niederländerinnen etwas angetan haben könnten? Heute erinnert ein Kreuz auf dem Gipfel des El Mirador, dem Höhepunkt des El Pianista Trails, an Chris und Lisanne. Es soll dort von Feliciano, dem Tourguide, der als erstes Chris und Lisannes Verschwinden bemerkte und später Teile ihrer Überreste fand, angebracht worden sein. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und eure Ideen und Gedanken zu dem Fall. Denn das Verschwinden von Chris und Lisanne polarisiert in der True Crime Community wie kaum ein anderer Fall. Auch wenn das Verschwinden der beiden nun Jahre zurückliegt, möchte ich nicht aufhören daran zu glauben, dass der Fall vielleicht doch irgendwann noch gelöst wird. Mit einem Fund der Schädel oder des Torsos könnte man einige Fragen beantworten, die den Fall immer noch umgeben. Und vielleicht könnten die Angehörigen dann auch endlich etwas mehr Gewissheit bekommen. Die investigativen Recherchen des Lost in Panama Podcasts haben den Anschein erweckt, dass es auch Jahre nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne noch Menschen in Bouquet gibt, die mehr zu wissen scheinen. Und wenn dem so sein sollte, darf man hoffen, dass dieses Wissen eines Tages an die Öffentlichkeit gelangen wird. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge. Ciao.